Einen schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist David und ich studiere hier in Marburg Evangelische Theologie hier an der Uni. Und ich darf heute zu euch und mit euch sprechen. Und wir wollen heute Abend diesen Impuls mit einer kleinen Umfrage starten. Die erste Frage ist, wer von euch geht seiner eigenen Ansicht nach oft genug feiern? Einmal bitte Hände heben. Ihr müsst euch nicht schämen, alles ist gut. Eurer eigenen Ansicht nach oft genug. Ich kann leider fast gar nichts sehen, aber so ein bisschen, weniger als ich erwartet habe, interessant, Hände wieder runter. Wer von euch geht regelmäßig feiern? Okay, haben wir richtige Experten unter uns. Und wer von euch geht jede Woche feiern? Wo ist der Partycracker? Mann, sehr geil. Also mindestens einen muss es geben. Vielleicht seid ihr ein bisschen überrascht, dass es auch um euch geht heute. Aber vielen Dank schon mal. Unser Thema heute ist Feiern. Feiern ist ein echt schönes Thema, denn wer feiert nicht gerne? Feiern nimmt in unserer Generation, bei uns Studenten, einen wirklich starken Platz eigentlich in unserer Lebenswelt. Das geht schon früh in der Jugend los und es dauert bis ins Studentenalter an, bei manchen dauert es noch sehr lange an. Und irgendwann, wenn man dann älter wird, vielleicht seinen ersten Job hat, eine Familie gegründet, dann flacht das so langsam ab. Man ist zu alt, um noch auf die Walz zu gehen. Der Ernst des Lebens hat einen eingeholt, dann spielen andere Dinge eine Rolle. Die Arbeit ist der Hauptlebensinhalt, für das Feiern bleibt keine Zeit mehr. Oder ist das so? Wir befinden uns in einer Reihe, in der es um geistliche Übungen geht. Übungen, mit denen wir unseren Glauben fit halten können. Übungen, mit denen wir unseren Alltag prägen können, um Gott mehr Raum zu geben. Damit wir aus seiner Kraft in unserem Leben schöpfen können. Du kannst ja mal in den Flyer schauen, den du bei dir in der Bank findest, was wir bisher für Themen hatten. Sebastian hat es gerade schon angesprochen. Da stehen so Themen wie Beichte, Stille, Dienen, Anbetung, Fasten. Alles so Begriffe, die uns aus der kirchlichen Tradition oder auch aus der Bibel eigentlich relativ geläufig und bekannt sind. Aber heute steht ein Thema wie Feiern auf dem Programm. Und das passt für mich erstmal nicht so wirklich treffend in diese Reihe hinein. Das war mein erster Gedanke danach. Also es steht so ein bisschen gesondert daneben. Wenn ich und vermutlich die meisten unter euch und auch noch jüngere Menschen das Wort feiern höre, denke ich zuerst an Party. Ich denke daran, was ich ausdrücke, wenn ich sage in meinem Umfeld, lass mal heute feiern. Aber ich will versuchen, euch heute zu zeigen, dass Feiern, wie die Bibel es beschreibt, ein ganz zentraler Aspekt unseres Lebens ist. Und dass das Feiern nie aufhören sollte und für alle Generationen gilt. Zuerst möchte ich aber mit euch kurz über das Feiern nachdenken, wie es vielleicht im gegenwärtigen Sinne verstanden wird. Wenn wir heute über Feiern reden, oder Jugendliche, oder also vor allem Menschen in unserem, meinem Alter oder noch jünger, davon sprechen, dann ist damit etwas gemeint, das sich nur sehr schwer mit dem christlichen Glauben in Verbindung bringen lässt. Ja, manche Christen würden es sogar als gänzlich verwerflich abtun vielleicht. Da warten allerhand Versuchungen auf einen, die man als Christ in der Regel versucht zu vermeiden. Wenn heute über Feiern gesprochen wird, dann geht es um Party, Disco, Saufen. Wenn ich zu meinen Freunden sage, lass mal heute feiern gehen, dann meint das Alkohol besorgen, gemütlich zu Hause mit lauter Musik vorglühen, sich in Stimmung bringen, später dann irgendwann mit einem guten Pegel losziehen, und auf irgendeine Party gehen. Vielleicht eine WG-Party, im kleinen oder großen Rahmen. Vielleicht in die Disco oder in der Oberstadt von Kneipe zu Kneipe tingeln. In Marburg gibt es davon genug. Und in einer Studentenstadt wie Marburg hat man auch echt eigentlich nicht so Probleme, einen Ort zum Feiern zu finden. Manche von euch würden mir da vielleicht widersprechen, die schon ein bisschen länger in Marburg sind. Aber eigentlich gibt es da keine Probleme. Und für manche Studenten ist das offenkundig auch ein zentraler Inhalt ihres studentischen Lebens. Weil wann sonst hat man Zeit, das Leben zu genießen? Und wann sonst muss man sich um so wenig sorgen wie im Studium? In der Disco oder auf der WG-Party angekommen, kommen dann andere Dinge noch ins Spiel. Oft spielen Drogen eine Rolle. Exzesse, Sex, Eskalation, auch Aggression. Wenn ich an meine Jugend denke, dann haben wir oft gesagt, heute eskalieren wir richtig. Und manchmal war das auch so. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage eine Party daran gemessen wird, wie sehr sie eskaliert ist. Je betrunkener die Leute, je lauter die Musik, je niedriger die Hemmschwelle ist, Dinge zu tun, die man bei klarem Verstand nicht tun würde, je verrückter die Dinge, die passiert sind, und je beeindruckender die Geschichten, die sie am Ende abgeben, desto besser war die Party. Film und Fernsehen vermitteln uns ein Bild davon, wie Partys auszusehen haben. Es gibt zum Beispiel diesen Film Project X. Wer von euch hat den gesehen? Ja, schon ein paar mehr Menschen. Wir werden langsam warm. Zwei Jungs, die eher nicht so beliebt sind, feiern eine Party, als ihre Eltern nicht zu Hause sind. Diese läuft völlig aus dem Ruder und eskaliert eben. Mit Muttis Vasen wird Baseball gespielt, die Gastgeber springen vom Hausdach auch in eine Hüpfburg hinein. Als krönender Abschluss landet noch der Familienband im Pool. Okay, zugegeben, die Filmemacher übertreiben spätestens an dem Punkt ein bisschen, wo ein Mann mit einem Flammenwerfer durch die Straße läuft. Aber auch dieser Film beeinflusst unser Bild davon, wie wir uns eine gute Party vorstellen. Das zeigt sich vor allem daran, dass nach diesem Film viele Partys auf der ganzen Welt nach dem Film benannt wurden und stattgefunden haben und teilweise erhebliche Schäden verursacht haben. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann finden sich auch in diesem Film tatsächlich einige Elemente, die ich einer guten Party zuschreiben würde. Interessant finde ich auch zu betrachten, welchen Stellenwert Feiern in unserem Leben einnimmt. Wieder zurück an meine Schulzeit gedacht, wir waren im Grunde jedes Wochenende feiern. Dafür war das Wochenende da. Wie, du gehst nicht feiern, aber heute ist doch Freitag. Was macht man denn sonst an einem Freitagabend? Auf das Wochenende freut man sich die ganze Woche, denn dann geht's richtig los. Wenn ich jetzt die Kirche mit ins Boot hole, dann wird diese wohl eher als Spielverderber angesehen. Man würde sich doch arg wundern, wenn die Kirche plötzlich Partys veranstalten würde. Wir hier im CT bei Connect sind da ein bisschen cooler, weil wir veranstalten Partys. Und warum? Einmal, weil wir selbst Spaß daran haben, aber auch, weil wir Anknüpfungspunkte suchen an die Lebenswelt von vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen, in der Feiern einfach eine zentrale Rolle spielt. Es stellt sich aber tatsächlich die Frage, ob sich das, was mit Feiern und Partys gegenwärtig alles in Verbindung gebracht wird, mit christlichen Überzeugungen und biblischem Zeugnis vereinbar ist. Dabei spielen für mich weniger Fragen eine Rolle, ob Alkohol jetzt gut oder schlecht ist, welche Drogen gut oder schlecht sind. Zum Beispiel an Tanzen ist eigentlich grundsätzlich nichts Schlimmes dran, wobei das auch von der Art und Weise abhängt und davon, welchen Zweck es dient. Beim Feiern spielen aber heute noch ganz andere Dinge eine Rolle, die für mich viel gravierender sind. Attraktivität zum Beispiel ist eine ganz entscheidende Komponente. Wir machen uns schick, wenn wir feiern gehen, wenn wir auf eine Party gehen. Wir wollen gut ankommen, bei den Menschen um uns herum einen Eindruck hinterlassen, und auf der Party vergleichen wir uns mit anderen Menschen. Man mag sich bewusst sein, dass das eigentlich nicht notwendig ist, und man mag sich schönreden, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt, aber ich glaube, jeder Mensch vergleicht sich mit anderen Menschen, und meistens geht es da um Äußerlichkeiten. Aber das tun wir ja nicht nur auf Partys, sondern permanent. Aber in diesem Kontext zeigt sich das meines Erachtens am deutlichsten. Vielleicht könnte man sagen, Partys sind das Brennglas unserer heutigen Vergnügungsgesellschaft. Ihr merkt vielleicht, dass ich derzeit nicht der größte Partygänger bin. Ich rede mit meinen schlanken 24 Jahren die ganze Zeit von meiner Jugend. Damals, die wilden Tage. Ich gehe tatsächlich nicht mehr so häufig feiern. Nicht, weil ich grundsätzlich was dagegen hätte, nein, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum Menschen häufig feiern gehen, und ich erinnere mich sehr gerne an die Abende zurück, an denen ich sehr ausgelassen gefeiert habe. Aber häufig frage ich mich, wenn ich auf einer Party bin, warum bin ich eigentlich hier? Es ist laut. Es stinkt. Ich bin müde. Meine Füße kleben am Boden fest, weil auf jeder Party dieser ekelhafte Film auf dem Boden entsteht, der eine Mischung ist aus umgeschütteten Drinks und Schweiß, und ich will gar nicht wissen, was da noch für ein Klebstoff auf dem Boden ist. Und das Wichtigste, ich habe echt null Bock auf einen Kater. Warum setze ich mich dem aus? Warum gehst du feiern? Was ist dein Ziel dabei? Um den Kopf auszuschalten, ausgelassen zu sein, den Stress zu vergessen, weil du Freude oder Glück empfindest, oder weil man in unserem Alter das halt so macht, weil du mit Freunden unterwegs sein willst, weil du dich verpflichtet fühlst. Ich glaube, ob Feiern gehen gut oder schlecht für dich ist, hängt am ehesten davon ab, aus welchem Grund du feiern gehst. Auch in der Bibel findet das Feiern Erwähnung und das sowohl positiv als auch negativ. Interessanterweise hängt das immer, also in der Regel, davon ab, aus welchem Grund gefeiert wird. Gerade bei den Israeliten im Alten Testament spielt das Feiern von Festen eine ganz wichtige Rolle. Es gibt viele Feste, die das Jahr über gefeiert werden. Sie geben dem Jahr eine Struktur. Und eine Auflistung der jährlichen Feste findet sich im dritten Buch Mose in Levitikus 23. Diese Auflistung ist nicht vollständig, weil später noch weitere Feste dazukommen, aber sie gibt uns ein Bild davon, welche Bedeutung Feste für die Israeliten hatten und aus welchen Gründen sie gefeiert wurden. Könnt ihr sehen? Ich hoffe, ihr könnt sie sehen, oder stehe ich im Weg? Stehe ich im Weg? Ja. Dort erwähnt sind der Sabbat, das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der ersten Gabe, das Fest der Ernte, das Fest der Posaunen, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Wir gehen jetzt nicht alle nacheinander durch. Aber es sind viele Feste, wie ihr merkt, und alle haben eine besondere Bedeutung und jedes Fest ist für die Israeliten unheimlich wichtig. Und diese Feste wurden vor allem aus drei Gründen gefeiert. Entweder aus Gründen der Dankbarkeit, wie zum Beispiel bei den Erntefesten, oder um an Gottes gute Taten in der Vergangenheit zu erinnern. Ganz bekannt ist hier das Passafest, wo die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten gefeiert wird. Oder drittens, um die Schuld Israels vor Gott durch rituelle Opfer zu sühnen, das Volk also von dieser Schuld reinzuwaschen. Dieser Gedanke steht beim Yom Kippur im Vordergrund. In unserer Liste taucht der Yom Kippur als Versöhnungstag auf. Der Yom Kippur gilt als der wichtigste Feiertag des Judentums, auch heute noch. In Israel steht an diesem Tag fast alles still. Grenzübergänge und Flughäfen sind außer Betrieb, Radio und Fernsehen sind fast stumm. Es wird 25 Stunden gefastet, Rituale werden abgehalten. Das israelische Volk bekennt ihre Sünden vor Gott und bittet um Vergebung. Das ist Yom Kippur. Solche Feste kennen wir auch. Auch unser Kalender ist voll mit kirchlichen Feiertagen, die dem Jahr eine Struktur geben. An manchen Feiertagen haben die meisten Menschen in Deutschland sogar frei und müssen nicht arbeiten. Praktisch. Bei den großen Festen wie Weihnachten und vor ein paar Tagen Ostern, vielleicht erinnert ihr euch noch, ist die Bedeutung noch klar, warum wir sie feiern. Bei anderen Festen wie Pfingsten, vielleicht, wird es schon ein bisschen schwieriger. Gut, vielleicht haben die meisten von euch noch, kommen damit auch noch klar, warum wir Pfingsten feiern. Ganz eng wird es dann bei Feiertagen wie Epiphanias, Trinitatis oder dem Buß- und Bettag. Das klingt schon so unangenehm. Da wird es mitunter schon sogar schwierig zu sagen, wann die überhaupt sind. An manchen Feiertagen haben wir auch gar nicht frei, also woher soll man das auch wissen? Rituell spielen diese Feiertage für uns auf jeden Fall kaum noch eine Rolle. An einem Aschermittwoch, der den Beginn der Fastenzeit vor Ostern markiert, habe ich in einem Jahr, als ich gesucht habe, keinen evangelischen Gottesdienst finden können. In Marburg. Ich bin dann in einen katholischen gegangen, das war auch sehr schön. Aber es zeigt mir so ein bisschen, dass uns die Bedeutung dieser Feste verloren gegangen ist. Aber auch diese christlichen Feste haben ihren Ursprung und ihre Bedeutung, die sehr spannend sein kann, weil dadurch wichtige Aspekte des Glaubens abgedeckt werden. Also wenn du Lust hast, ist es, denke ich, lohnenswert, sich mal mit dem Kirchenjahr auseinanderzusetzen und die Bedeutung der darin enthaltenen Feste mal sich vor Augen zu führen und vielleicht sogar zu versuchen, sie mal ihrer Bedeutung entsprechend das Jahr über bewusst zu leben, diese Feiertage. Feste feiern aber nicht nur Religion, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Lebens werden Feste gefeiert. Es gibt Familienfeste, Geburtstagsfeste, Sommerfeste, Neujahrsfeste, Betriebsfeiern und so weiter und so fort. Und eines haben alle diese Feste gemeinsam. Für jedes gibt es einen besonderen Grund, warum sie gefeiert werden. Sie stehen neben dem Alltag, sie sind nicht Teil davon. In unserer Reihe geht es aber darum, mit welchen Übungen ich meinen Glauben im Alltag stärken kann. Es geht also nicht um Sonderereignisse, wie eben Feste, sondern es geht um eine andere Art zu feiern. Und auch dazu sagt die Bibel etwas. Und von diesen Festen, die wir gerade gesehen haben, können wir ablesen, was der zentrale Aspekt am Feiern im biblischen Sinne ist. Es geht um Freude. Genauer gesagt, um die Freude am Herrn. Erstmal einleuchtend, denn das ist auch der Grund, warum wir andere Feste feiern. Und hoffentlich auch der Grund, warum du auf Partys gehst, um Spaß zu haben, um Freude zu empfinden. Aber die Freude, von der die Bibel spricht, die Freude, die dich geistlich weiterbringt, die ist etwas Tieferes. Und das wollen wir zusammen entdecken und dazu ein Auszug aus der Heiligen Schrift. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken und Glauben an Jesus Christus bewahren. Das ist ein Auszug aus dem Philipperbrief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Paulus spricht hier von Freude, von der Freude am Herrn. Und diese Freude, so sagt er, soll das ganze Leben der Gläubigen in Philippi bestimmen. Diese Freude soll abstrahlen auf die Menschen um sie herum. Die Menschen sollen sehen, wie herzlich und freundlich die Gläubigen sind, und die Gläubigen sollen sich nicht sorgen, sondern in voller Zuversicht Gott um alles bitten, was sie brauchen. Und diese Bibelstelle gilt auch uns. Wir sollen uns freuen, das Leben feiern, in allen Bereichen, zu allen Zeiten, weil Gott gut ist, weil er auferstanden ist und weil er uns erlöst hat. Das ganze Leben aus der Freude des Herrn heraus gestalten. Wie könnte das konkret aussehen? Vielleicht helfen uns da die jüdischen Feste weiter. Wir erinnern uns, aus welchen Gründen sie gefeiert wurden. Dankbarkeit, Erinnerung, Sühne. Zuerst die Dankbarkeit. Ich kann mich auf das fokussieren, was in meinem Leben gut ist und wofür ich Gott danken kann. Klar, es ist nicht alles gut, aber das Schlechte wird davon auch nicht besser, wenn ich mir davon meine Lebensfreude rauben lasse. Und es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. Oft fallen uns diese Dinge aber gar nicht auf, weil wir zu beschäftigt sind, uns mit unseren Sorgen und Nöten zu plagen. Wenn wir unsere Gedanken darauf konzentrieren, wofür wir Gott dankbar sein können, dann wird das unser Lebensgefühl maßgeblich ändern und wir werden Freude empfinden. Zweitens, die Erinnerung. Gott agiert permanent und ohne Pause. Er tut unendlich viel Gutes in dieser Welt, auch in deinem Leben. Gott ist die Liebe. Er liebt dich unendlich. Er hat unzählige gute Gedanken über dich. Er hat einen Plan für dein Leben, der voll Freude und Hoffnung ist. Und er will eine Beziehung mit dir führen. Er will an deinem Leben teilhaben und mit dir durch das Leben gehen und dadurch dein Leben verändern. Soweit so gut. Wenn du öfter in den Gottesdienst gehst, sind das vermutlich bekannte Botschaften für dich. Aber bist du dir dessen immer bewusst? Sind diese Botschaften der Bibel so tief in dein Herz eingedrungen, dass sie deinen Lebensalltag bestimmen? Oder geraten sie oft in Vergessenheit und werden überlagert von all dem Stress, von all der Geschäftigkeit? Ich glaube, dass wir diese einfachen, aber so kraftvollen und inhaltsstarken Botschaften oft vergessen. Und deshalb ist es gut, sich bewusst daran zu erinnern. Das geht am besten, wenn ich Gott dafür feiere, wer er ist, wenn ich mir seinen liebenden Charakter immer wieder vor Augen führe. Wie die Israeliten, zum Beispiel beim Passafest. Die Israeliten feiern da nämlich nicht, dass ihr eigenes, dass sie einfach so aus Ägypten rausmarschiert sind, sondern sie feiern, dass Gott treu ist. Sie feiern, dass er sie befreit hat, dass er sie nicht vergessen hat und dass er sie nie vergessen wird. Drittens, die Sühne oder Vergebung. Ich kann Gott bekennen, was ich falsch gemacht habe, was mich bedrückt und belastet, und er wird mir vergeben. Auch diese Botschaft ist ein Grund zu feiern. Erst vor ein paar Tagen war ja Ostern. Jesus Christus hat sich für deine Schuld ans Kreuz nageln lassen. Und er wurde auferweckt. Das ist ein Grund zur Freude. Ich muss die Last nicht ewig mit mir herumtragen. Ich kann sie vor Gott ablegen, denn bei ihm finde ich Vergebung. Und bei alledem spielt für mich Gottes Wort eine wichtige Rolle. Die Worte, die uns in der Bibel überliefert sind, haben eine unglaubliche Kraft. Gott spricht mit uns durch sein Wort. Durch die Bibel erinnert er uns daran, wer er ist, wie sehr er uns liebt, was er für uns getan hat und was er mit dieser Welt noch vorhat. Je mehr ich mich mit diesen Worten beschäftige, je mehr Platz sie in meinen Gedanken, in meinem Herzen einnehmen können, desto mehr wird mein Leben mit Freude erfüllt sein, desto einfacher werde ich mit einer Haltung durch den Alltag gehen, die Gott feiert und seine Taten feiert. Und wenn es nur ein Vers ist, der mir den ganzen Tag über im Gedächtnis bleibt und den ich mich immer wieder erinnern kann, wenn ich wieder genervt, traurig oder wütend bin. Christliches Leben also als dauerhaftes Feiern von Gottes Güte. Aber das Leben ist nicht nur gut, sondern auch schwer und traurig. Es gibt Zeiten, da ist uns nach allem anderen als Feiern zumute. Es passieren Dinge, die in uns Trauer und Leid hervorrufen. Wie kann ich feiern, wenn meine Mutter gestorben ist? Wie kann ich feiern, wenn Menschen Hunger leiden müssen? Wie kann ich feiern, wenn ich mir ständig darum Gedanken machen muss, wie ich mein Leben finanziert bekomme? Wie kann ich feiern, wenn ich nur von einer Klausur zur nächsten, von einem Semester ins nächste hetze und gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht? In der Bibel gibt es einen Propheten, Habakuk. Von dem sind nur ein paar Schriften überliefert. 3 Kapitel ist sehr leicht zu übersehen, aber diese 3 Kapitel haben wirklich Power. Habakuk sieht die Unterdrückung und die Gewalt, die in seinem Volk unter den Israeliten herrscht, und er lässt sich davon berühren und er bringt es vor Gott. Und er klagt vor Gott über diese Ungerechtigkeit und Gott antwortet, aber nicht wie Habakuk es sich gewünscht hat. Gott kündigt die Strafe für das Volk Israel. Gott teilt ihm mit, dass er zornig ist und die Babylonier schicken wird, um Israel zu zerstören. Habakuk wehrt sich erst und streitet gewissermaßen mit Gott, aber irgendwann gibt er auf und merkt, Gott hat sich entschieden, die Israeliten zu bestrafen. Und diese Botschaft löst Angst und Schrecken in ihm aus. Er wird unendlich traurig und dann kommen diese starken Sätze, denn er sagt, als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Doch auch wenn die Feigenbäume keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Damit endet dieses Buch. In seinem Leid, in seiner Trauer, tut Habakuk etwas für mich Unglaubliches. Er entschließt sich bewusst, sich über Gott zu freuen und zu jubeln. Er entschließt sich dazu, obwohl alles in ihm sich dieser Freude entgegenstellt. Er ist so niedergeschlagen, dass Freude zu empfinden, das Unnatürlichste zu sein scheint, was er in diesem Augenblick tun könnte. Doch er entschließt sich dazu, sich an seinem Gott zu freuen und ihn zu preisen. Weil er weiß, dass dieser Gott gut ist und weil er weiß, dass das Leid nur temporär sein kann, weil Gott barmherzig und gnädig ist. Ich staune, wenn ich solche Texte in der Bibel lese. Ich staune, weil ich denke, sowas könnte ich nie tun. Aber ich glaube, dass dieser Text unheimlich tiefgehend ist. In der Freude am Herrn, im Feiern seiner Güte scheint eine Kraft zu liegen, die selbst Trauer und Leid überwinden kann. Wenn ich mich im Herrn freue, dann passiert etwas, was auch Paulus beschreibt. Ihr werdet den Frieden Gottes erfahren. Gottes Frieden, was für ein starkes Wort, aber was soll das bedeuten? Paulus sagt selbst, wir können mit unserem Verstand gar nicht richtig fassen, was dieses Wort ausdrückt, weil seine Bedeutung viel tiefer liegt, als wir mit unseren Gedanken gehen können. Aber irgendwas kann sich jeder von uns unter dem Begriff Frieden vorstellen. Willst du auch Frieden in deinem Leben haben? Bist du von Sorge geplagt? Hast du Angst? Spürst du eine Unruhe, eine Unausgeglichenheit? Persönlich kann von ganzem Herzen sagen, ja Herr, ich will deinen Frieden erfahren. Gerade jetzt, in der Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, wer mich kennt, wird das vielleicht verstehen. Ich bin unruhig, rastlos. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich bin unsicher, ob das, was ich tue, richtig ist. Oft merke ich, dass es falsch ist, dass ich andere Menschen verletze. Ich brauche Vergebung. Ich zweifle an Gott, ich zweifle an mir selber. Manchmal glaube ich, ich habe das Leben begriffen und dann fällt mir auf, dass ich eigentlich gar nichts weiß. In alledem merke ich, dass ich nicht der Herr meines Lebens bin, sondern dass ich in das Leben geworfen bin und versuche, mich darin zurechtzufinden. Mal klappt das besser, mal schlechter. Aber das Gefühl der Unsicherheit, der fehlenden Kontrolle über mein Leben, das werde ich wohl nie loswerden. Und in diesem Lebensgefühl hat sich Frieden unendlich ausmachen. Das ist es, was ich mir wünsche, wenn ich durch das Leben taumle, und Frieden. Gottes Frieden, und ich rufe, Herr, ich will deinen Frieden erfahren. Und da sagt Paulus, freu dich im Herrn, dann wirst du diesen Frieden erfahren. Wenn die Freude am Herrn dein Leben bestimmt, wenn du diese Freude in allen Lebenssituationen immer wieder ins Gedächtnis rufst, wenn du versuchst, deine Gedanken immer mehr auf Gott zu konzentrieren und mit einer Haltung durch das Leben zu gehen, die feiert, was Gott getan hat, die feiert, was er in deinem Leben tut und die feiert, was er mit dieser Welt noch tun wird, dann wird sich dieser Friede mehr und mehr in dir ausbreiten und irgendwann dein Leben bestimmen. Danach sehne ich mich. Und daran werde ich arbeiten. Jeden Tag. Ich bete. Herr, unser Gott, wir stehen hier vor dir. Herr, du siehst, was in unserem Kopf ist. Du siehst, was in unserem Leben gerade los ist. Und du siehst, ob unser Kopf voll ist. Womit unser Kopf voll ist und womit unser Herz sich plagt. Herr, gemeinsam stehen wir hier vor dir und wir rufen zu dir, Herr, wir wollen deinen Frieden erfahren. Herr, und ich bete, dass du uns deine Gegenwart immer wieder bewusst machst, Herr, und dass du uns zeigst, wie wir, indem wir dich feiern und indem wir uns deinen Charakter immer wieder vor Augen führen, Herr, wie wir dadurch diesen Frieden, den du versprochen hast, immer mehr und mehr erfahren können. Amen.